Das Hans-Bredow-Institut präsentiert
Bredowcast. Wir erforschen was mit Medien.
Hallo, herzlich willkommen beim Bredowcast. Heute spreche ich zum zweiten Mal mit meinem Kollegen Julius Reimer. Das letzte Mal haben wir im April 2015 zusammengesessen. Das ist jetzt 2 Jahre her und im damals 10. Bredowcast über seine Promotion Personal Branding im Journalismus gesprochen. Darüber sprechen wir heute auch wieder. Julius promoviert. Ich wollte eigentlich nicht immer noch sagen, aber jetzt ist es mir doch rausgerutscht.
Stimmt ja auch.
Also erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke.
Ja. Damals haben wir darüber gesprochen, wie man überhaupt hier am Institut, am Hans-Bredow-Institut promoviert. Über deinen konkreten Fall haben wir gesprochen, weil du das bei dir so ein ganz besonderes Konstrukt, wie ich erinnere. Dann hast du mir erzählt, wie du auf das Thema Personal Branding im Journalismus überhaupt gekommen bist, wie du das untersuchst und wie Journalisten ihre Marken entwickeln. Dann hast du mir noch erklärt, was eine Journalistenmarke überhaupt ausmacht.
Zumindest versucht habe ich es, ja, wahrscheinlich.
Ich fand das sehr erschöpfend für mich. Und dann noch haben wir darüber gesprochen, wie Journalisten ihre Marke überhaupt kommunizieren, wie die das machen und wie sich das Phänomen so darstellt. Genau, wen das jetzt interessiert, der ist mit der 10. Folge vom Bredowcast bestens bedient. Heute wollen wir einen aktuellen Status mal bei dir abholen.
Oh, oh.
Genau, und also erzähl doch bitte einmal kurz, in welcher Phase deiner Promotion befindest du dich gerade?
Ich befinde mich gerade in der Endphase, hoffe ich. Zumindest bin ich gerade dabei, alles zusammenzuschreiben, was ich über die Jahre so gesammelt und erfahren habe. Und das ist allerdings eine Phase, die deutlich schwieriger ist, als ich mir vorher vorgestellt habe, weil das einiges an Organisation der Inhalte bedarf und man da viel sortieren muss, um das alles in eine lineare Reihenfolge zu bringen. Aber das geht ganz gut an.
Mhm. Also die Forschung ist abgeschlossen. Du hast ja Leitfadeninterviews gemacht, qualitative Studie und jetzt bist
Nein, ich habe mit Leitfadeninterviews begonnen, genau. Mich dann aber auch aus methodologischem Interesse für eine andere Methode entschlossen, und zwar in der heutigen Zeit, wenn von sozialen Medien und überhaupt Internet, von digital vernetzten Medien, gibt es eine interessante Entwicklung, nämlich dass die auch zum Personal Branding gehört, dass eben viele Journalisten öffentliche Aussagen tätigen auf Blogs, auf sozialen Medien, auf Twitter und Facebook zum Beispiel, aber auch in Medienjournalismus etc. Und ich hatte bisher scheint diese Fülle an Material an Dokumenten, die gerade online zugänglich sind und in denen viel metajournalistischer Diskurs geführt wird, unter anderem eben auch über Personal Branding im Journalismus. Das scheint eine Quelle zu sein, die noch nicht sonderlich stark genutzt wird in der Forschung. Und das hat mich dann eben auch methodisch interessiert, wie man das nutzen könnte. Und so habe ich mich eigentlich konzentriere ich mich jetzt hauptsächlich auf so eine Dokumentenanalyse, wo ich eben, es sind inzwischen knapp 330 deutsch- und englischsprachige Dokumente, also untersuche zum Thema Personal Branding im Journalismus, also Blogposts von Journalisten und anderen, die über Personal Branding im Journalismus gehen, Seminare zu dem Thema, Porträts von einzelnen Journalisten, die als Marken dargestellt werden, Biografien auch von einzelnen Journalisten. Hinzu kommen dann viele How-to-Guides, entweder online oder auch eben in Ratgebern, ganz häufig für freie Journalisten, wo sich über die Jahre immer mehr Unterkapitel zum Thema Selbstmarketing oder Personal Branding eingeschlichen haben. Und solche Dokumente, also ganz unterschiedliche Formen von Text, auch Videos teilweise, Podcasts natürlich, Radiofolgen etc., die sich mit dem Thema beschäftigen, und daraus ziehe ich jetzt meine Informationen, und das hat sich über die Monate als sehr, sehr fruchtbare Quelle erwiesen, aus der ich sehr viel zu den einzelnen Dimensionen und Aspekten, die ich untersuche, ziehen kann.
Was hast du denn so herausgefunden?
Was ich herausgefunden habe? Zunächst einmal, also ich habe ja im Vorhinein so basierend auf theoretischer Literatur mir erst einmal überlegt oder herausgesucht, welche Konzepte und Aspekte, die man bereits in der Journalismusforschung so kennt, wie beispielsweise Berichterstattungsmuster oder Darstellungsformen etc., welche davon sich eignen würden, um als Dimensionen einer journalistischen Marke oder einer Journalistinnenmarke zu fungieren. Und dieses Gerüst aus Dimensionen, das habe ich jetzt erstmal erfreulicherweise bestätigt bekommen durch meine Analyse von Dokumenten. Also in den Dokumenten ist tatsächlich häufig davon die Rede, dass eben Journalisten sich über ihren eigenen Stil, über ein bestimmtes eine bestimmte Art der Berichterstattung profilieren und präsentieren sollten, dass sie sich spezialisieren sollten auf ein bestimmtes Thema, dass es aber auch um solche Punkte geht, wie welche Kontakte werden ihnen zugesprochen in ihrem Berichterstattungsfeld, beispielsweise in der Politik etc. Das sind alles so Dimensionen einer Marke, in denen sich einzelne Journalistinnen positionieren. Und ich bin ganz froh, dass das auch größtenteils etwas war, was ich vorausgeahnt hatte, eben durch diese theoretische Literatur, die ich mir angesehen habe. Ist eigentlich eine der größten Erkenntnisse, die ich hatte. Und zusätzlich dann eben wurde das Ganze durch die Dokumentenanalyse nochmal viel stärker verfeinert und ergänzt und so, dass ich also ein ziemlich, ziemlich genaues Bild malen kann in meiner Arbeit, der Punkte, die zu einer Journalistinnenmarke gehören können und in der Regel auch gehören.
Ich habe gerade mir drei notiert: Stil bzw. Art der Berichterstattung, Spezialisierung und so ein Netzwerk oder Kontakte, die dem Journalisten zugeschrieben werden. Sind das schon die Dimensionen oder sind die noch viel, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nee, das sind einige der Dimensionen oder die mir am Anfang am naheliegendsten erschienen. Es gibt noch mehr. Es gibt ja auch Spezialisierung auf ein bestimmtes Verbreitungsmedium oder eigentlich in jeder Dimension dann auch das Gegenteil, nämlich Generalisierung. Und zwischen diesen beiden Polen positioniert sich ein Journalist normalerweise. Also er kann als Generalist auftreten und Beiträge für TV, Print, Radio und online produzieren, oder er spezialisiert sich eben auf ein bestimmtes Verbreitungsmedium und wird dann will sich nur als Journalist im Online-Bereich präsentieren zum Beispiel. Das Thema, die thematische Expertise und das Fachwissen, das man in einem bestimmten Bereich, Politik, Wirtschaft, die typischen Ressorts halt, aber es gibt eben auch neuere Bereiche, in denen sich Journalisten dann spezialisieren, und die Spezialisierung kann gerade im thematischen in der thematischen Dimension sehr tief gehen. Ich habe zwei Journalisten über meine Dokumentenanalyse in Anführungsstrichen kennengelernt, die ganz spezielle Themen behandeln. Das ist einmal Luke Timmerman, der sich nur mit Biotechnologie auseinandersetzt und da also nicht mal nur Wissenschaftsjournalist ist, sondern da schon mal spezialisiert auf Technik und dann nochmal nur auf Biotechnik spezialisiert. Und ein deutscher Journalist, der ein eigenes, eine Art Sammlerzeitschrift herausgibt, ein eigenes Magazin eben, in dem er sich nur mit historischen Wertpapieren befasst. Das ist aber auch nur eine Säule, ein Standbein seiner Marke. Er ist eigentlich ja breiter aufgestellter Wirtschaftsjournalist mit Schwerpunkt Börsennachrichten. Das wäre eben die thematische Spezialisierung. Das kennt man ja auch schon von dem, was man früher als Markenjournalist bezeichnet hat oder als Alpha-Journalist oder Edelfeder etc. Das ist nichts Neues eigentlich. Deswegen naheliegend gewesen. Aber was eben deutlich stärker hervortritt, ist so eine Dimension, die jetzt gerade durch die sozialen Medien und die persönlichen Plattformen, auf denen einzelne Journalistinnen jetzt sichtbar werden, immer transparenter wird, auch für das normale Publikum. Das sind so, solche Sachen wie die eigene Meinung beispielsweise oder die soziopolitische Orientierung oder Positionierung, die auch ein Teil des Markenimages sein kann, dass man klar als linksorientierter Journalist sich positioniert oder wie etwa Roland Tichy als genau das Gegenteil, als konservativer bis rechts der Mitte stehender Journalist oder Blogger. Und hinzu kommen dann sogar solche Sachen wie Persönlichkeitsdimensionen oder charakterliche Eigenschaften, die teilweise dann eben in so Porträts stark hervorgehoben werden, die auch viel mit anderen Dimensionen zusammenhängen. Zum Beispiel wird der extrovertierte Journalist häufig auch als Netzwerker dargestellt, der sowohl innerhalb des Journalismus, also in seiner Peer Group, gute Kontakte aufweist, als auch in seinem Berichterstattungsfeld, was dann häufig die Politik ist oder die Wirtschaft, dort eben mit Eliten oder sehr herausgehoben agierenden Akteuren gute Kontakte aufweist.
So in den letzten 2 Jahren, in denen wir nicht darüber gesprochen haben, was du so tust, verändert sich nicht in so einer Zeit, in 2 Jahren auch die Art und Weise, wie sich Journalisten ihre, oder wie Journalisten ihre Marken entwickeln?
Ja, also ich kann es nicht genau sagen, denn ich habe jetzt noch keine Analyse über die insgesamt, glaube ich, 7 Jahre, die meine Dokumentenanalyse zurückreicht. Ich glaube, das erste Online-Dokument ist von 2009. Es gibt aber auch schon einige Sachen, die deutlich älter sind, gerade in der Ratgeberliteratur. Da habe ich mir jetzt zumindest noch nicht angeschaut, ob es da eine zeitliche Entwicklung, ob die da erkennbar ist. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl oder den Eindruck, dass es natürlich eine Veränderung gibt oder zumindest eine Verschiebung des Fokus, dass immer wieder neue Aspekte, neue Dimensionen beispielsweise der Marke stärker in den Fokus geraten und dass darüber mehr Positionierung betrieben wird. Das ist natürlich jetzt jedes Mal, wenn eine neue Darstellungsform auftritt oder auch eine neue Plattform wie Snapchat oder Facebook Live, verändert das natürlich die Möglichkeiten, die ein Journalist hat, um sich selbst sichtbar zu machen und damit auch sich selbst als Marke zu präsentieren. Gerade diese visuell ausgelegten Medien wie Snapchat oder Facebook Live haben natürlich in den letzten 2 Jahren dazu geführt, dass das Aussehen von Journalisten und die Gestik und Mimik, dass das natürlich auch die Stimme auch, dass das Punkte sind, die viel stärker noch zur Bildung eines Markenimages beitragen können. Ob die jetzt auch wirklich dazu dann strategisch genutzt werden können, das ist vielleicht eine andere Frage, denn man kann ja seine Stimme schlecht verstellen und sein Aussehen, gut, das kann man irgendwie optimieren, aber das ist natürlich ein Punkt, der schwierig nutzbar ist, aber trotzdem bereitet das natürlich einigen Journalisten eher das Feld als anderen und verändert auch die Art, denke ich, wie Personal Branding betrieben wird. Eben dadurch, dass sich neue Möglichkeiten ergeben und andere dann nicht mehr so in den Fokus rücken. Und natürlich alles, was neu auftritt, jede Plattform, die neu hinzukommt, jede Darstellungsform bietet dann wieder die Möglichkeit, sich darauf zu spezialisieren, eben sich als Early Adopter zu präsentieren und zu sagen, hier Leute, ich biete dieses neue Genre an und wenn ihr als Redaktion daran interessiert seid, dann kauft doch bitte mein Spezialwissen in diesem Bereich ein, meine Expertise. Das ist auch etwas, was zum Personal Branding natürlich beiträgt. Insofern verändert sich das schon über die Zeit. Es muss sich ja auch verändern, weil man sich immer wieder abgrenzen muss von dem, was es schon gibt. Man kann ja nicht einfach immer nur die alten Marken recyceln und was es auch gibt, Imitationen betreiben und sich an Vorbildern orientieren, sondern es geht eben auch darum, die Grenze immer weiter zu schieben und neue Optionen, neue Positionen zu besetzen und sich dadurch von den anderen abzugrenzen.
Als du dir so diesen Metadiskurs angeschaut hast, kannst du daraus auch schließen, ob Journalisten diese Entwicklung kritisch sehen? Also, weißt du, was ich meine, oder?
Ja, natürlich. Also das ist ein großer Punkt gerade in diesem Metadiskurs. Ja. Das ist ein Diskurs, da geht es auch kritisch darum, da gibt es Befürworter, da gibt es Leute, die das sogar als unabdingbar ansehen, da gibt es aber auch Menschen, die sagen, es mag zwar unabdingbar sein aus ökonomischen Gründen, aber journalistisch ist das eine Katastrophe und das wird uns alle noch den Job kosten und vielleicht den Journalismus allgemein vernichten. Also da gibt es ganz unterschiedliche Positionen und es ist ein besonders interessanter Teil eigentlich meiner Analyse, für mich zumindest, der beschäftigt sich eben mit dieser Einschätzung, was für Vorteile bringt Personal Branding im Journalismus, und zwar den einzelnen Journalisten, aber vielleicht auch den Organisationen, für die sie arbeiten, also den Redaktionen und Medienmarken. Wie auch, was bedeutet das für das journalistische System und die Gesellschaft und ja die Rolle des Journalismus in der Gesellschaft? Verändert sich das vielleicht durch Personal Branding oder durch die Verbreitung von Personal Branding im Journalismus? Und ja, da gibt es natürlich auch Nachteile, die auftreten, allein dadurch, dass Personal Branding natürlich Zeit kostet und die muss ja irgendwo herkommen und in der Regel kommt sie entweder aus der Freizeit, was den Stress erhöht, oder sie kommt aus der Arbeitszeit und dann verringert sich natürlich die Ressource Zeit in Bezug auf andere Tätigkeiten, die man als Journalist zu erledigen hat, wie beispielsweise Recherche und Schreiben. Das ist ein ganz häufig genannter potenzieller Nachteil gerade dieser Praxis.
Ja. Kannst du aus deiner Rolle als Wissenschaftler heraustreten und vielleicht einmal so in die Ratgeberrolle schlüpfen? Was kannst du Journalisten empfehlen in Bezug auf Markenbildung? Gibt es da was? Du sagst auf jeden Fall Spezialisierung, das scheint super zu funktionieren, oder?
Jein. Also wenn alle spezialisiert sind, dann macht es vielleicht auch Sinn, sich als Generalist aufzustellen, weil man dann eben Lücken füllen kann, die so nicht füllbar sind. Als jemand, von dem eine Redaktion weiß, den kann ich jederzeit anrufen, der kann mir alles liefern. Vielleicht nicht in als High-Class-Variante, aber dann wenigstens, der bringt mir immer was Vernünftiges. Der kann zu jedem Thema schreiben. Der kann, wenn die Möglichkeit bei einem Ereignis, das er berichtet, besteht, auch ein Webvideo machen und eben nicht nur schreiben. Der kann auch davon twittern, etc. Also das ist es kommt, glaube ich, erst einmal darauf an, sein Umfeld, seine, ja, seine Wettbewerberinnen zu analysieren und zu gucken, wie haben die sich denn aufgestellt, was kann ich da noch für eine Lücke füllen. Das mag der erste Schritt sein, den man zu gehen hat. Aber um zu wissen, welche Wettbewerberinnen man hat, muss man bereits einige Setzungen vollziehen, beispielsweise auf welchem Verbreitungsmedium möchte ich unterwegs sein und welches Thema interessiert mich. Ja, Interesse ist, glaube ich, ein Punkt, der von vielen angesprochen wird. Man soll sich nicht verbiegen, man soll schon das machen, was zu einem passt, was thematisch eben einen interessiert, was einem aber auch als Verbreitungsmedium passt. Und ich glaube, diesen Ratschlag kann man auch, würde ich auch unterstützen. Also es hat keinen Sinn, sich jetzt, wenn man überhaupt nichts mit Facebook Live anfangen kann, sich jetzt unbedingt darauf zu spezialisieren. Man kann, glaube ich, viel oder sollte viel ausprobieren, denn häufig weiß man, das sagen zumindest einige Journalisten, weiß man gar nicht im Vorhinein, dass einem etwas Spaß macht. Das kann man und sollte man vielleicht ausprobieren, aber sich da dann auch wieder nicht verzetteln. Also es ist ein Mittelweg, glaube ich, den man finden muss, und das ist ganz schwierig zu sagen. Es ist auch nicht das Ziel meiner Arbeit, da jetzt herauszufinden, wie man das am besten macht. Das ist nicht, das ist auch gar nicht möglich mit der Art und Weise, wie ich das jetzt tue. Denn diese Dokumente, obwohl da auch kritische Stimmen laut werden, sind es natürlich hauptsächlich Leute, die sich dazu äußern, die von der Sache überzeugt sind, die sagen, Personal Branding ist wichtig und gut. Und das wiederum sind in der Regel die Leute, die auch erfolgreich damit sind. Also ich kann zwar sagen, was die erfolgreich gemacht hat, aber ob das dann wiederum die Erfolgsformel auch für andere sein kann, wage ich zu bezweifeln, denn sie würden damit ja nur wieder die Marken der anderen kopieren. Und das dient nicht der Abgrenzung, und dazu ist Personal Branding eigentlich da. Sehr schwierig.
Okay, ich merke schon. Aber sag mal, deine Arbeit, wenn die dann fertig ist, ich frage einfach mal nicht wann, die können dann sicherlich auch schon, also dürfen natürlich Journalisten lesen, aber würdest du sagen, das ist empfehlenswerte Lektüre, vielleicht auch gerade für junge Journalisten, die sich da noch nicht so gebrandet haben, oder?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, gut. Nein, nicht eben im Hinblick auf so ein How-to-Guide, was muss ich machen und wie muss ich es machen. Aber natürlich, gerade diese kritischen Punkte, das sind Sachen, derer man sich vielleicht am Anfang nicht bewusst ist, und auch die Markendimensionen sind vielleicht Aspekte, an die man nicht als erstes denkt, wenn man denkt, gut, wie kann ich mich jetzt positionieren auf dem Markt? Man kann zumindest, glaube ich, als Journalist oder Journalistin dort einige Anreize finden und einige Impulse, was in welchen Bereichen, Aspekten man sich überhaupt positionieren kann und wie, und was es da auch für Probleme geben kann, da beispielsweise diese Markendimensionen nicht unabhängig voneinander sind oder die Positionierungen darin häufig nicht unabhängig voneinander sind. Also wer sich als Politjournalist positionieren möchte, der ist häufig mit der Erwartung konfrontiert, dass eben auf eine seriöse Art und Weise, traditionell objektive Art und Weise des Journalismus zu tun und darüber so zu berichten, so dass man schon einen gewissen Druck in diese Richtung verspüren würde. Andererseits eröffnet das natürlich dann auch wieder die Möglichkeit, sich ganz anders zu positionieren, wie es dann beispielsweise Thilo Jung gemacht hat, und ganz naiv an die Sache heranzugehen und wenig seriös oder traditionell da heranzugehen. Also solche Zusammenhänge stelle ich schon dar und ich denke, das gibt einige Hinweise, was man beachten könnte und was man vielleicht noch nutzen könnte, um sich zu positionieren. Aber wie genau das dann zu geschehen hat, das muss jeder für sich selbst entscheiden und herausfinden und entwickeln und weiterentwickeln auch. Das ist etwas, was so habe ich den Eindruck aus meiner Arbeit, was wächst und nicht stehen bleibt, weil sich eben neue Möglichkeiten ergeben, neue Themen ergeben, neue Plattformen zeigen und das alles zum Image häufig dazugehört. Mhm.
Ja, also ein schönes Schlusswort. Ich nehme für mich mit, schreibst du den Themen, die euch interessieren, bleibt wachsam, was andere Themen angeht. Und schaut, was die Konkurrenz macht und macht es dann genau anders, um euch abzugrenzen.
und vielleicht auch genauso, wenn es funktioniert. Ach, man weiß es nicht.
Aber vor allem lest die Arbeit von Julius Reimer, wenn sie dann fertig ist. Jetzt frage ich dich doch, wann ist sie denn fertig?
Also Ende des Jahres wird sie allerspätestens eingereicht sein schon. Und wie lange das Verfahren dann läuft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und natürlich mit der Publikation, das dauert leider dann auch immer noch ein paar Wochen bis Monate. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wann sie der Öffentlichkeit zur Verfügung steht.
Ich stell mal die mutige Prognose Mitte 2018 vielleicht.
Ja, dann sollte sie allerspätestens veröffentlicht sein. Ja, das denke ich schon.
Dann vielleicht ja dann auf einen weiteren Podcast im Hans-Bredow-Institut. Vielen Dank.
Danke, Daniela.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.